1.6.2022. 14 Uhr. Die geheimen Militärprogramme der Ukraine. Steigende Spannungen, 20, im Jahr 2016 versprachen die Vereinigten Staaten, die Ukraine zu bewaffnen, damit sie einen Krieg gegen Russland führt und ihn gewinnt. Anschließend organisierte das US-Verteidigungsministerium ein biologisches Forschungsprogramm in der Ukraine, und dann wurden riesige Mengen an Kernbrennstoff heimlich in das Land transferiert. Diese Fakten verändern die Interpretation dieses Krieges. Er wurde nicht von Moskau gewollt und vorbereitet, sondern von Washington. Von Thierry Mössan. Voltaire-Netzwerk. Paris, Frankreich. 31. Mai 2022. Quelle Voltaire.net.org. JWD. Zum Bild. Am 4. März 2022 löste während eines Angriffs ukrainischer Spezialeinheiten auf das Kernkraftwerk Saporischschja, das die russische Armee mehrere Tage lang besetzt hatte, ein Projektil in einem angrenzenden Labor ein Feuer aus. Zu dieser Zeit glaubte die Welt, ohne zu wissen, was in dieser Schlacht auf dem Spiel stand, dass die Kämpfer verrückt geworden und das rücksichtslose Risiko eingegangen wären, die Anlage in die Luft zu sprengen. Dieser Artikel folgt auf die Episoden. 1. Russland will die USA zwingen, die UN-Charta zu respektieren, 4. Januar 2022. 2. Washington setzt den RAND-Plan in Kasachstan fort, dann in Transnistrien, 11. Januar 2022. 3. Washington weigert sich, auf Russland und China zu hören, 18. Januar 2022. 4. Washington und London, von Taubheit getroffen, 1. Februar 2022. 5. Washington und London versuchen, ihre Dominanz über Europa zu bewahren, 8. Februar 2022. 6. Zwei Interpretationen des ukrainischen Falles, 16. Februar 2022. 7. Washington läutet die Kriegsglocke, während die Alliierten sich zurückziehen. 8. Wladimir Putin erklärt den Straussianern den Krieg, 1. März 2022. 9. Ein Haufen Rauschgiftsüchtiger und Neonazis. 8. März 2022. Eigene Übersetzung, JWD. 10. Israel fassungslos über ukrainische Neonazis, 8. März 2022. 11. Ukraine die große Manipulation, 22. März 2022. 12. Die neue Weltordnung, die unter dem Vorwand eines Krieges in der Ukraine vorbereitet wird, 29. März 2022. 13. Die Kriegspropaganda ändert ihre Form, 5. April 2022. 14. Das Bündnis des MI6, der CIA und der Bandera-Anhänger, 12. April 2022. 15. Das Ende der westlichen Vorherrschaft, 19. April 2022. 16. Ukraine der Zweite Weltkrieg geht weiter, 26. April 2022. 17. Washington hofft, seine Rückkehrmacht durch den Krieg in der Ukraine wiederherzustellen, 3. Mai 2022. 18. Kanada und die Bandera-Anhänger, 10. Mai 2022. 19. Ein neuer Krieg bereitet sich für die kommende Niederlage gegen Russland vor, 24. Mai 2022. Im Laufe dieser Artikelserie, die anderthalb Monate vor dem Krieg in der Ukraine begann, entwickelte ich die Idee, dass die Straussianer, die kleine Gruppe von Leo Strauss-Anhängern innerhalb der US-Regierungen, eine Konfrontation gegen Russland und China planten. In der 10. Episode dieser Serie erzählte ich jedoch, wie das Asowsche Regiment zur paramilitärischen Säule der ukrainischen Pandiristen wurde, indem ich mich auf den Besuch von Senator Jonkain im Jahr 2016 bezog. Aber letzterer ist kein Straussianer, sondern wurde von Robert Kagan während seines Präsidentschaftswahlkampfes 2008 beraten, einem zentralen Denker unter den Straußianern, auch wenn dieser seine Mitgliedschaft in dieser Sekte immer vorsichtig geleugnet hat. Die Planung des Krieges gegen Russland. Ein Video, das während des Besuchs von Juncker in der Ukraine im Jahr 2016 gedreht wurde, ist wieder aufgetaucht. Es zeigt den Senator in Begleitung seines Kollegen und Freundes, Senator Lindsey Graham, und des ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko. Die beiden US-Amerikaner sind auf einer Senatsmission unterwegs. Aber Mkhain ist auch der Präsident des IRI, International Republican Institute, dem republikanischen Zweig des NED, National Endowment for Demography. Es ist bekannt, dass die IRI rund 100 Seminare für die Führer der ukrainischen politischen, rechtsstehenden Parteien, einschließlich Andiristen, durchgeführt hat. Die Senatoren wenden sich an Offiziere des Asowschen Regiments, der wichtigsten paramilitärischen Andiristen-Formation. Dies sollte keine Überraschung sein. Juncker hat immer behauptet, dass die Vereinigten Staaten sich auf die Feinde ihrer Feinde verlassen müssen, wer auch immer sie sein mögen. So bekannte er sich öffentlich auch zu seinen Kontakten mit Daesh, gegen die Arabische Republik Syrien. Zum Video. In diesem Video versichern die Senatoren Lindsey Graham und Juncker, dass die Vereinigten Staaten ihren Gesprächspartnern alle notwendigen Waffen geben werden, damit sie Russland erfolgreich besiegen können. Dieses Video, ich wiederhole es, wurde 6 Jahre vor dem Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine aufgenommen. Die beiden Senatoren beauftragen ihre Gesprächspartner mit einer Mission. Sie betrachten sie nicht als Söldner, die bezahlt werden müssen, sondern als Stellvertreter, die bis zum Tod für die unipolare Welt kämpfen werden. Zu Bild. Präsident Petro Poroschenko überreicht dem SBU sein neues Wappen. Bald danach wechselte Präsident Poroschenko, der in Kampfausrüstung an dem Treffen teilgenommen hatte, das Wappen seines Geheimdienstes, des SBU. Es ist jetzt eine Eule, die ein Schwert hält, das gegen Russland gerichtet ist mit dem Motto „Die Weisen werden über die Sterne herrschen“. Es ist klar, dass sich der ukrainische Staatsapparat im Auftrag der Vereinigten Staaten auf einen Krieg gegen Russland vorbereitete. 3 Jahre später, am 5. September 2019, organisierte die Rand-Korporation ein Treffen im US-Repräsentantenhaus, um ihren Plan zu erläutern, Russland schwächen, indem man es zwingt, zuerst in Kasachstan, dann in der Ukraine und dann in Transnistrien einzugreifen. Ich habe in 2 früheren Artikeln ausführlich erklärt, dass die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich am Ende des Zweiten Weltkriegs viele Nazi-Führer und ukrainische Pandiristen übernommen haben, um sie gegen die UdSSR einzusetzen. Sie bemutterten diese Fanatiker, sobald diese zusammenbrach, um sie gegen Russland zu benutzen. Es bleibt zu erforschen, wie sie sie bewaffneten. Das ukrainische militärbiologische Programm. Ab 2014 begann der ukrainische Staat mehrere geheime Militärprogramme. Das erste und bekannteste ist seine Zusammenarbeit mit dem Pentagon in 30 verschiedenen Labors. Nach Angaben der Vereinigten Staaten zielte dieses Programm darauf ab, die von der Sowjetunion in der Ukraine hergestellten und gelagerten biologischen Waffen zu zerstören. Dies ist offensichtlich unwahrscheinlich, denn es ist 31 Jahre nach der Unabhängigkeit und 8 Jahre nach Beginn dieses Programms nicht ersichtlich, warum es noch solche geben sollte. Im Gegenteil, nach Angaben Russlands ließ das Pentagon die Ukraine die Forschung über Waffen stellvertretend durchführen, die nach der Biowaffenkonvention von 1972 verboten sind. Auf der Grundlage von Dokumenten, die während der Sonderaktion von Russland beschlagnahmt wurden, behauptet es unter anderem, dass Experimente an psychisch kranken Personen ohne deren Wissen in der psychiatrischen Klinik Nummer 1, Streletje, Region Kharkov, durchgeführt worden seien und dass ein Tuberkulose-Erreger manipuliert worden sei, um die Bevölkerung des Bezirks Slavjanosebsk der Volksrepublik Luhansk zu infizieren. Oder dass diese Laboratorien extrem gefährliche Experimente durchführten, die darauf abzielten, die pathogenen Eigenschaften von Pest, Milzbrand, Tularemie, Cholera und anderen tödlichen Krankheiten unter Verwendung synthetischer Biologie zu verstärken. Ein weiteres Projekt befasse sich mit Fledermäusen als Übertragungsvektoren potenzieller biologischer Kampfstoffe wie Pest, Leptospirose, Brucellose, Veloviren oder Coronaviren. Video. Diese schwerwiegenden Anschuldigungen sind immer noch nicht eindeutig widerlegt oder etabliert. Die Besprechung, die Russland zu diesem Thema am 11. März 2022 im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen einberufen hatte, brachte nichts. Nachdem sie diese geleugnet hatte, sagte Unterstaatssekretärin Viktoria Nuland, Unstraussianerin, und Ehefrau von Robert Kagan, während einer Anhörung im US-Senat am 8. März 2022 die Ukraine hat. Biologische Forschungseinrichtungen. Wir befürchten, dass russische Truppen versuchen werden, die Kontrolle darüber zu übernehmen. Deshalb versuchen wir gemeinsam mit den Ukrainern sicherzustellen, dass diese Forschungsmaterialien nicht in die Hände russischer Streitkräfte fallen, wenn sie näher kommen. Trotz dieser Ungereimtheiten haben sich die Westmächte hinter Washington gestellt und Moskau der Lüge bezichtigt. Ihrer Ansicht nach ist es ganz normal, dass Staaten Sammlungen dieser Krankheiten besitzen, um sie zu untersuchen. Ihre Anwesenheit sollte nicht so interpretiert werden, als wären sie zur Herstellung von Waffen bestimmt. Die ukrainischen Laboratorien werden regelmäßig von der OSZE, Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, überwacht. Es bleibt jedoch die Tatsache, dass diese Interpretation es nicht möglich macht, zu verstehen, was Frau Nuland gesagt hat, und erklärt auch nicht Katastrophen, wie beispielsweise die Schweinegrippe-Epidemie, bei der im Januar 2016, 20 ukrainische Soldaten getötet und 200 weitere ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Der russische UN-Botschafter Vasily Nebenzia verurteilte die Forschung über die Übertragung gefährlicher Krankheiten durch Ektoparasiten wie Läuse und Flöhe. Er erinnerte daran, dass ähnliche Experimente in den 4 Jahren von der berüchtigten Einheit 731 der japanischen Armee durchgeführt wurden, deren Mitglieder in den Vereinigten Staaten Unterschlupf fanden, um der Justiz zu entkommen. Die Einheit 731 ist das japanische Äquivalent zu Dr. Josef Mengeles Abteilung in Auschwitz. Darüber hinaus, als ob das nicht schon genügte, wunderte sich Herr Nebenzia über den Transfer von mehreren tausend Blutserumproben von Patienten slawischer Herkunft, aus der Ukraine an das Walter Reed Forschungsinstitut der US-Armee. Diese Forschung zielte ihm zufolge selektiv auf bestimmte ethnische Gruppen ab, wie jene, die Dr. Wouterbas Sohn für die Apartheid in Südafrika und Israel während seiner Kolonialzeit gegen Schwarze und Araber leitete, COAST-Projekt. Die UN-Verwaltung hat abgewunken, indem sie versicherte, überhaupt nichts von diesem Programm zu wissen und auf die im Vertrag vorgesehenen, vertrauensbildenden Maßnahmen verwiesen. Die Weltgesundheitsorganisation, WHO, ließ wissen, dass sie von der Existenz des Programms wusste, aber die Details nicht kannte. Sie bestätigte der Reuters-Agentur schriftlich, dass sie dem ukrainischen Gesundheitsministerium und anderen zuständigen Behörden dringend empfohlen habe, Hochrisikokrankheitserreger zu vernichten, um mögliche Lecks zu verhindern. Die chinesische Presse erinnert unterdessen an Experimente, die darauf abzielen, Insekten in Phoebots zu verwandeln, um Nutzpflanzen zu düngen oder zu sterilisieren, Operation Insects Alice. Zu Bild. Treffen von Experten aus den Ministerien für Verteidigung und Gesundheit der Vereinigten Staaten, Polens und der Ukraine, organisiert von der Gesellschaft von Hunter Biden und Christopher Heinz im Jahr 1996. Quelle Cinke and Technologie Center in Ukraine. Diese militärischen Experimente, welche sie auch immer sein mochten, wurden indirekt vom National Medical Intelligence Center über die Defense Triad Reduction Agency, TRA, und die US-amerikanischen Rosemont Seneca Technology Partners, RSTP, in Auftrag gegeben. Letztere Firma wurde von Hunter Biden und Christopher Heinz gegründet, jeweils Sohn von Präsident Joe Biden und Schwiegersohn von John Kerry. Alle Ergebnisse dieser Forschung wurden in die militärisch-biologischen Laboratorien des Fort Detrick geschickt, die einst eine führende Rolle im US-Biowaffenprogramm spielten. Wie der chinesische Vertreter im Sicherheitsrat betonte, alle Informationen oder Hinweise auf militärbiologische Aktivitäten müssen von der internationalen Gemeinschaft große Aufmerksamkeit erhalten. Die Vereinigten Staaten sagen, sie seien für Transparenz. Wenn sie glauben, dass diese Informationen falsch sind, müssen sie nur die relevanten Daten zur Verfügung stellen und Klarheit schaffen, damit die internationale Gemeinschaft darüber entscheiden kann. Nach Angaben der Vereinten Nationen haben die Vereinigten Staaten zwar regelmäßig Berichte über ihre biologischen Aktivitäten im Rahmen des Übereinkommens über biologische Waffen vorgelegt, die Ukraine hat jedoch nie einen eingereicht. Russland hat mehrere Schritte unternommen. Zuerst zerstörte es sorgfältig die Container von 26 dieser ukrainischen Laboratorien, 4 andere entkamen jedoch der russischen Armee. Dann lud es seine Verbündeten der XTO, Kollektive Sécurité-Organisation, ein, um die Vereinbarungen, die es mit den Vereinigten Staaten treffen konnten, zu überwachen. Armenien und Kasachstan haben diesen Forschungen ein Ende gesetzt. Schließlich haben die XTO-Mitglieder jedem ausländischen Verteidigungspersonal den Zutritt zu ihren Laboratorien verboten. Zum Bild. Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, Rafael Grossi, enthüllte auf dem Davos-Forum, dass die Ukraine riesige Mengen an Plutonium und angereichertem Uran besitze. Das militärische Atomprogramm der Ukraine. Wenden wir uns nun dem problematischsten zu, weil es noch viel ernstere Sachen gibt. Nach der Unabhängigkeit erbten Weißrussland, Kasachstan und die Ukraine einen Großteil des sowjetischen Atomwaffensystems. Diese 3 neuen Staaten unterzeichneten 1994 das Budapester Memorandum mit den Vereinigten Staaten, Russland und dem Vereinigten Königreich. Die großen 3 verpflichteten sich, deren Grenzen zu sichern, während die kleinen 3 sich verpflichteten, alle ihre Atomwaffen nach Russland zu bringen und sich an den Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen zu halten. Dieses Memorandum wird oft von denen erwähnt, die die Doppelzüngigkeit Russlands betonen wollen, welches nach der Unterzeichnung dagegen verstoßen hätte. Dies ist nicht korrekt, da das Memorandum vorsieht, dass jeder der großen 3 von seinem Versprechen der Nichtinmischung im Falle einer Selbstverteidigung oder anderweitig im Einklang mit den Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationen befreit wird. Russland erkannte die Donbass-Republiken jedoch offiziell an, nachdem der ukrainische Staat sich geweigert hatte, seine Unterzeichnung der Minsker Vereinbarungen einzuhalten, und seine Armee den Donbass 8 Jahre lang bombardierte. Zwischen 2014 und 2022 beantragte die Ukraine 4-mal eine Neuverhandlung des Budapester Memorandums. Schließlich erklärte Präsident Volodymyr Zelensky auf der Jahrestagung der Münchner Sicherheitskonferenz am 19. Februar 2022: Ich, als Präsident, werde es zum ersten Mal tun. Aber die Ukraine und ich tun es zum letzten Mal. Ich leite Konsultationen im Rahmen des Budapester Memorandums ein. Der Außenminister wurde beauftragt, sie einzuberufen. Wenn sie nicht wieder stattfinden oder wenn ihre Ergebnisse die Sicherheit unseres Landes nicht garantieren, wird die Ukraine berechtigt sein zu denken, dass das Budapester Memorandum nicht funktioniert und dass alle globalen Entscheidungen von 1994 in Frage gestellt werden. Alle globalen Entscheidungen von 1994 in Frage zu stellen, kann nichts anderes bedeuten als die Wiederaufnahme von Atomwaffen. Daher kann die Position von Präsident Zelensky wie folgt zusammengefasst werden: Lasst uns die Donbass-Separatisten unterdrücken oder wir werden unser militärisches Atomprogramm wiederherstellen. Es sei darauf hingewiesen, dass die wichtigsten Führer des Atlantischen Bündnisses im Raum anwesend oder vertreten waren. Doch niemand protestierte gegen die Ansage einer Verletzung des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen. Der russische Präsident Wladimir Putin kommentierte die Rede wie folgt: Das Einzige, was der Ukraine fehlt, ist ein Urananreicherungssystem. Aber das ist ein technisches Problem, und für die Ukraine ist es kein unlösbares Problem. Der russische Geheimdienst war darüber informiert, dass die Ukraine ein nukleares Militärprogramm hatte. Wir wissen aber nicht, was genau er über dieses Programm wusste. Zum Bild. Lauunke Norman, der Sondergesandte des Wall Street Journal im Davoser Forum über das iranische Atomprogramm, twitterte über Rafael Grossis Aussage zur ukrainischen Atomfrage, veröffentlichte aber keinen Artikel zu diesem Thema. Die Nachricht wurde von einem anderen Journalisten bestätigt, diesmal von der New York Times, immer noch auf Twitter. Der Argentinier Rafael Grossi, der die internationale Atomenergiebehörde leitet, sagte dem Davoser Forum am 25. Mai nebenbei, dass die Ukraine 30 Tonnen Plutonium und 40 Tonnen angereichertes Uran in ihrer Saporischschja-Anlage gelagert habe und dass sich seine Agentur gefragt habe, was aus ihnen geworden sei. Aber das Kraftwerk Saporischschja war eines der Ziele der russischen Armee, die es am zweiten Tag ihrer Spezialoperation, dem 26. Februar, eingenommen hat. In einem angrenzenden Labor brach während eines russisch-ukrainischen Gefechts am 4. März ein Feuer aus. Daraufhin wurde die Verantwortungslosigkeit der russischen Armee angeprangert. Offensichtlich war es etwas ganz anderes, wie Moskau erklärt hatte. Russland hatte mit dem Transfer dieser Brennstoffe begonnen und ukrainische Spezialeinheiten versuchten, dies zu verhindern. Plutonium wird für 5.000 bis 11.000 US-Dollar pro Gramm verkauft. 30 Tonnen zum Selbstkostenpreis gekauft, das sind 150 Milliarden Dollar. Der Preis für Uran hängt von seinem Anreicherungsgrad ab. Mit weniger als 5% kann es nur für den zivilen Gebrauch verwendet werden und muss für militärische Zwecke mindestens 80% erreichen. Wenn man seinen Grad der Bereicherung nicht kennt, kann man seinen Preis nicht schätzen. Die Beschlagnahmung dieses nicht deklarierten Bestands durch Russland macht wahrscheinlich alle gegen sie verhängten Sanktionen wett. Die Meldungen, die wir haben, werfen mehrere Fragen auf: Seit wann besitzt die Ukraine, die alle ihre sowjetischen Bestände an Russland abgetreten hatte, diese Substanzen? Woher kommen sie und wer hat sie bezahlt? Alternativ: Wie hoch ist die Anreicherungsrate des Uran und wer hat es angereichert? Diesen Fragen fügt die russische Presse eine weitere hinzu: Wie zuverlässig ist die internationale Atomenergiebehörde, die diese Informationen bis letzte Woche geheim gehalten hat? Angesichts dieser Elemente ist es angebracht, den allgemeinen Vorwurf, Russland wäre für diesen Krieg verantwortlich, zu revidieren. Tirüme Özhan. Dieser Beitrag ist unter Lizenz der Creative Commons. Tirüme Özhan ist politischer Berater, Gründer und Präsident vom Voltaire-Netzwerk Rese auf Voltaire. Letztes französisches Werk: Soyuz No Soyuz, du 11 September à Donald Trump. Link zum Originaltext mit weiteren Leseempfehlungen bei voltairenet.org. Punkt hier.